Jesus kommt wieder, haben wir gestern gesagt. Boah, jetzt ist laut, gell? Wisst ihr noch, welche drei Punkte wir gestern angesprochen haben? Über das, was die Bibel sagt, über die Wiederkunft Jesu. Was war's? Genau, für alle sichtbar. Es wird keiner verpassen. Unerwartet? Bald. Hast du das gesagt?
Ja.
Super. Gut. Sagenhaft. Gut. Macht richtig Spaß mit euch. Das war ganz einfach. Also, Jesus kommt wieder und ich kann echt nur sagen, Gott sei Dank. Allerdings weiß ja niemand, wann Jesus wiederkommt, außer Gott selber. Und wenn ein Mensch auf das zweite Kommen Jesu wartet, dann bewirkt es was in diesem Menschenleben. Und zwar ergänzt Gott, was in dem Denken von einem Mensch, der auf Jesus wartet, was entweder verkümmert ist oder komplett verschüttet worden ist. Und zwar einfach die Realität der Ewigkeit. Wenn du so in deinem Alltag umeinanderläufst oder auf Facebook schaust oder sonst irgendwo hin, Instagram, weiß der Geier, was alles, wie oft wirst du da ermutigt, über die Ewigkeit nachzudenken? Selten, oder? Gibt es irgendwas in eurem Leben, was euch an die Ewigkeit erinnert? Also ihr dürft schon mit mir sprechen, außer euch fällt jetzt nichts ein. Es ist interessant. Wenn jemand stirbt, ist für die Jungen noch nicht so oft, gell? Aber bei uns kommt es schon immer wieder näher.
Schlechte Nachrichten.
Dann kommt man auf die Ewigkeit zu sprechen. Also es ist oft sehr selten, dass man über die Ewigkeit redet, so in unserem Alltag. Es dreht sich alles nur ums Hier und Jetzt und es muss alles hier und jetzt passieren. Ich habe da ein paar Freunde, die haben vor einigen Jahren eine Band gegründet. Das sind die Newcomer-Band in Österreich. Habt ihr das schon mal gehört? SolarJet? Nicht? Müsst ihr mal googeln. Schreiben echt super Songs, sind alles Christen und versuchen aber im nichtchristlichen Umfeld Fuß zu fassen. Die haben schon gespielt als Vorgruppe von Silbermond und so. Also echt cool. Und die haben vor allem super gute Texte. Nicht so typisch christlich und trotzdem sehr tiefsinnig. Und in einem Lied, das heißt Was bleibt, da haben sie mal geschrieben, oder da singen sie, kannst du es sehen, wie die Welt vergeht? Was bleibt hier bestehen? Kannst du nicht verstehen, dass jeder so schnell rennt? Niemand hält für dich, für mich, für irgendjemand. Spürst du es nicht? So ein Drängen innerlich, so eine Sehnsucht begleitet dich. Nun fragst du dich, was bleibt bis in die Ewigkeit, in einer Welt, in der nichts sicher scheint? Wollt ihr es hören, da ist etwas, das trägt. Eine Wahrheit, ein Weg. Spürst du es nicht, das Drängen innerlich, so eine Sehnsucht begleitet dich. Die Wahrheit, die befreit. Sie ist die Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Und ich finde es faszinierend, weil wenn Gott die Realität der Ewigkeit wieder in unser Denken reinbringt, dann hat es einen riesen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir unseren Alltag in der Gegenwart heute gestalten. Das ist total faszinierend. Man könnte ja das Leben so vergleichen mit einer Waage in Bezug auf diese Themen Zeit und Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt noch kennt, so Pendelwagen. Wart ihr schon mal bei einem Müller? Nicht, gell? Aber ich kann mich daran erinnern, als ganz kleines Kind, da hatten wir bei uns nebendran eine Mühle an so einem Bach und da haben wir Mehl geholt. Und sonst habe ich auch keine mehr gesehen, außer wenn irgend so einen alten Schuppen ausmistest von irgendeinem Landwirt oder so. Aber bei der hatte noch so eine Pendelwaage. Ja, auf die eine Seite stellst du das Mehl drauf und auf die andere Seite kommen dann so Gewichte drauf und dann pendelt sich das so aus. Und wir wollen heute Abend ein bisschen über Pendelwagen sprechen, okay? Und zwar könnte man uns Menschen vergleichen mit so einer Pendelwaage und je nachdem, wie unser Leben gewichtet ist, hängt es entweder auf der einen Seite oder eben auch auf der anderen Seite. Und anhand von der Bibel kannst du Menschen, würde ich sagen, in drei Kategorien einteilen, in Bezug auf diese Waage jetzt. Und zwar ist die erste Art von Mensch ein Mensch, der ohne Gott lebt. Und die Bibel bezeichnet es als gottlosen Menschen. Jetzt weiß ich nicht, was du darunter verstehst, wenn du das hörst, gottlos, dann denkst du wahrscheinlich so richtige Wildsau und was weiß ich was, moralisch schlechter Mensch und so weiter. Und das kann sein, das kann sich so äußern, wenn ein Mensch ohne Gott lebt. Das kann aber auch ein total guter, netter Kerl sein oder Dame sein, die einfach ohne Gott lebt. Gottlos heißt, ohne Gott zu leben, nicht unbedingt moralisch schlecht zu leben. Und wenn ein Mensch ohne Gott lebt, dann ist seine Waage so belastet, das ist jetzt schwierig mit dem Mikrofon zu zeigen, aber dass die Waage auf Zeit, Raum und Zeit, hier und jetzt, ist sie voll belastet und das Thema Ewigkeit hängt irgendwo in der Luft. Das gibt's gar nicht auf dem Horizont von so einer Person. Allein schon der Gedanke, dass es Ewigkeit geben könnte, scheint für die meisten Deutschen mittlerweile völlig absurd. Fragt mal Leute auf der Straße, ob sie an eine Ewigkeit glauben. Wenn du jetzt die Älteren fragst, die würden wahrscheinlich oft noch sagen, ja. Frag mal die unter 30. Die haben neulich eine Umfrage gemacht in Berlin, war total interessant. Da haben sie die Leute gefragt, ob sie sich eher, also sie haben Kategorien von 1 bis 10 gehabt und die Leute sollten sich irgendwo einkategorisieren und haben gesagt, 1 ist christlich, 10 ist atheistisch, wo sie sich einkategorieren würden. Und weißt du, was mehr als 60% der Leute gesagt haben? Was würdet ihr sagen? 10? Also atheistisch? Ja, schön wär's. Die haben gesagt, weder noch, wir sind halt normal. Mittlerweile geht es gar nicht mehr darum, atheistisch zu sein in Deutschland. Die Menschen sind einfach areligiös. Das heißt, früher haben sich Menschen noch Gedanken gemacht, darüber zu beweisen, dass es keinen Gott gibt. Mittlerweile ist es für die meisten Menschen völlig absurd, dass es überhaupt einen Gott geben könnte. Und deswegen ist auch dieses Thema Ewigkeit einfach völlig verschwunden von den Bildschirmen. Und verschwindet immer mehr, erschreckend schnell in Deutschland. Ich will euch da mal einen Vers vorlesen, heute Abend aus dem Römer Kapitel 8, Vers 5, oder ein paar Verse im Römer. Und da steht mal so ein Vergleich zwischen einem Mensch, der praktisch Kind Gottes ist und die Ewigkeit auf dem Schirm hat, und einem Mensch, der ohne Gott lebt, also gottlos praktisch ist, anhand von dem, was die Bibel da sagt. Römer Kapitel 8, und ich lese mal Vers 5 bis Vers 8. Und da steht nämlich drin, denn die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist mit dem Gesetz nicht untertan, denn sie kann das auch nicht sein. Die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Das war jetzt eine ziemlich komplizierte Passage, ich weiß. Aber letztendlich geht es einfach darum, dass Gott hier einen Menschen beschreibt, der nur auf das Irdische gesinnt ist. Das ist alles, was es gibt in seinem Leben, auf seinem Horizont. Und die Bibel sagt, ein Mensch, der so gesinnt ist, egal was der tut und wenn der noch so gut moralisch lebt, der kann Gott nicht gefallen, sagt die Bibel hier. Jetzt gibt es eine zweite Art von Mensch. Ich würde behaupten, das ist so ein Mensch, da ist die Waage so ein bisschen ausgeglichen, die pendelt so ein bisschen. So ungefähr. Also auf beiden Seiten Gewicht, aber nicht wirklich mehr auf einer Seite als auf der anderen, sondern versucht immer so die Balance zu halten zwischen den zwei Sachen. Man könnte sagen, das ist ein Mensch, der hinkt auf beiden Seiten. Kennen wir auch aus der Bibel. Das ist ein Mensch, der schon Christ ist, der auch an die Ewigkeit glaubt, der auch an Jesus glaubt und so weiter. Aber er ist auch ein Mensch, bei dem die Waage eben sich hält zwischen Raum und Zeit, hier und jetzt, und Ewigkeit. Ewigkeit schon, ja, da will ich ja auch irgendwann mal hin, wenn ich sterbe. Aber so sich danach auszurichten, heute schon, hier und jetzt, das ist ja schon ein bisschen abgefahren. Ist ja schon ein bisschen extrem. Und Gott beschreibt so einen Menschen auch in der Bibel, und zwar sehr, sehr viel. Und ich lese euch da mal einen Vers vor, im Matthäusevangelium in der Bergpredigt. Jesus sagt da sehr, sehr viel drüber, und er sagt da zum Beispiel in Matthäus Kapitel 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist einfach mal ein Beispiel dafür. Also was Gott hier sagt, ist eigentlich, du kannst nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Hast du das schon mal probiert? Das versuchen wir heute ständig. Und es macht uns irre. Wir versuchen immer überall zu sein, überall präsent zu sein. Und wir Menschen werden krank davon. Und das ist genau das, was Jesus hier sagt. Wenn du versuchst, auf zwei Wegen gleichzeitig zu gehen, das ist extrem ermüdend. Das fängt an, das schafft innerliche Turbulenzen, weil du auf keiner Seite richtig bist. Und irgendwann zeigt sich das in äußerlichem Chaos. Ich habe so ein Hobby, könnte man sagen. Das nennt sich Pedalo Surf. Kennt ihr das? Kennt das niemand? Gell, früher hast du die coolen, oder du kannst immer noch anschauen, so YouTube-Videos von den Surfern, die da praktisch so ein Rohr gehabt haben oder eine Flasche oder sonst irgendwas. Und dann haben die ihr Brett draufgelegt auf diese Flasche und dann haben die praktisch das immer so ausbalanciert, immer so hin und her gerollt. Habt ihr das schon mal gesehen? Müsst ihr mal machen, ist echt super. Gell? Aber am Anfang mal festhalten, ist wichtig, bricht man sich schnell was. Und bei dem Pedalo Surf, das ist so ähnlich, das nehmen sie jetzt allerdings ganz arg viel in der Krankengymnastik und so weiter für Profisportler mehr, also eher für Leute, die schon relativ fit sind. Und dieses Pedalo Surf ist praktisch auch wie so ein kleines Surfbrett, aber es ist nicht nur auf einem Rohr, sondern es ist auf so einem Kegel, könnte man sagen. Also das heißt, der rollt wie ein Rohr und dann ist aber hinten und vorne noch praktisch angespitzt. Und das heißt, du bist dann praktisch beweglich nach vorne und nach hinten und nach links und rechts. Also du musst alles ausgleichen. Ist voll cool. Du kannst 360s drauf springen, alles Mögliche, wenn du es richtig kannst. Und das mache ich immer wieder. Und am Anfang habe ich darüber gelacht. Ich weiß noch, meine Mama hat mir gesagt, dass sie das kennt, das Teil, und sie schenkt mir das zum Geburtstag vor ein paar Jahren. Und ich dachte, das ist ja total langweilig und so weiter. Aber weißt du was? 10 Minuten auf diesem Ding drauf zu stehen und versuchen, die Balance zu halten, da fängst du an zu schwitzen. Von 10 Minuten. Also dieses Gleichgewicht zu halten ständig, zu versuchen, die Balance zu halten, ist unglaublich anstrengend. Und das ist das, was Jesus uns immer wieder sagt. Beide Wagen gleich gewichtet, ist unglaublich anstrengend, das irgendwie in der Waage zu halten, das ganze Ding. In der Offenbarung Kapitel 3, Vers 16 oder 15 und 16, da können wir auch nochmal was lesen, was Jesus über solche Menschen sagt oder wie er solche Menschen beschreibt, die praktisch so mittendrin hängen zwischen den Stühlen oder so Halb-Halb-Leben führen. Und da sagt Jesus in Offenbarung Kapitel 3, Vers 15 und Vers 16, da sagt Jesus, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du doch kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist, weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Also das, was Jesus sagt, ist, hey, so leben, das ist voll zum Kotzen. Das ist das, was er wortwörtlich sagt. Weil das ist furchtbar anstrengend und führt nirgendwo hin. Und dann gibt es aber noch diese dritte Art von Mensch. Das ist jetzt ein Mensch, der die Waage belastet hat mit Ewigkeit oder mit der Perspektive Ewigkeit, könnte man sagen. Das ist ein Mensch, der weiß, dass Jesus wiederkommt und deswegen geht er wachsam durchs Leben. Aufmerksam, könnte man auch sagen. Der geht mit der Perspektive durchs Leben, hey, das Beste, das kommt erst noch. Ich muss nicht alles hier haben. Und wenn ein Mensch so ausgerichtet ist, mit dieser Perspektive durch den Alltag geht, dann beeinflusst ihn das ganz extrem in Bezug auf das Leben hier und heute. Und zu dem Leben ermutigt Gott uns Menschen eigentlich die ganze Zeit. Voll präsent hier und jetzt, aber mit dieser Perspektive Ewigkeit, im Hier und im Jetzt. Und ich lese euch einfach auch mal einen Bibelvers vor, der das ausdrückt, einer von ganz vielen. Im Kolosserbrief Kapitel 3, da steht da mal was drin. Kolosser Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Und da schreibt auch der Apostel Paulus, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, das heißt, richtet euch darauf aus, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und dann geht es immer so weiter. Und wir wollen uns jetzt einfach mal ein bisschen konkret anschauen. Jetzt haben wir so die drei Menschentypen durchgesprochen mit dieser Waage. Und jetzt wollen wir uns mal konkret anschauen, was das für Auswirkungen hat, je nachdem, wie die Waage halt gewichtet ist in unserem Leben. Und zwar fangen wir mal an mit dem Menschen, bei dem das Gewicht hundertprozentig auf dem Hier und auf dem Jetzt ist. Nur auf dem Irdischen, könnte man sagen. Da gab es vor ein paar Jahren dieses super coole Motto YOLO. Das ist nicht mehr so cool mittlerweile, aber manche benutzen es immer noch. Und dieses Lebensmotto heißt You only live once. Und genau nach diesem Prinzip leben ganz arg viele Menschen. Wenn die Christen danach leben würden, das wäre der Hammer. Das wäre Wahnsinn. Aber meistens sind sie nicht Christen, die danach leben. Und die sagen, hey, ich lebe nur ein einziges Mal und deswegen brauche ich alles hier und ich will alles jetzt hier haben, ich will alles jetzt erleben und ich will alles erreichen, was es halt zu erreichen gibt im Leben. Und diese Lebensphilosophie, diese Art so zu denken, das klingt so normal, vor allem für die Jungen, aber das ist eine Lebensdenkweise oder eine Lebensphilosophie, die gibt es noch gar nicht arg lang. Zumindest nicht bei uns in Deutschland. Über Jahrhunderte, du könntest fast sogar ja sagen Jahrtausende, haben Menschen immer an die Ewigkeit geglaubt, haben mit der Ewigkeit gerechnet. Also das, was mittlerweile für uns normal ist, war für Jahrhunderte abnormal. Und Deutschland schmeißt es gerade alles so über Bord und denkt, das hat keine Konsequenzen auf alles im Leben. Und während die meisten Menschen früher an irgendwas Größeres geglaubt haben als an sich selber, glauben die meisten Menschen, dass sie das Ende des Liedes sind. Die meisten Menschen leben so, als wenn mit ihrem Tod das Ende der Welt einbrechen würde. Und dieses Denken, das hat in unserem Alltag und in unserem Leben katastrophale Auswirkungen, wenn man mal ganz praktisch darüber nachdenkt. Da eben viele Leute nichts mehr Höheres oder Größeres sehen und haben im Leben als nur sich selber, erhebt man sich eigentlich selber zur Gottheit. Das wird man vielleicht nicht so ausdrücken, aber letztendlich tut man das vor anderen Menschen oder nimmt sich so wichtig. Man sieht sich selber als Zentrum des Universums. Und das hat eigentlich was zu tun mit einem extrem übertriebenen Glauben an die Wichtigkeit von meiner eigenen Person. Bis vor ein paar Jahren gab es das Wort gar nicht, Narzissmus. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Gibt es auch dieses Wort Nazi-Surfing, also das heißt nicht Nazi-Surfing, sondern Narzi-Surfing. Das heißt, du guckst im Internet die ganze Zeit, wo kommst du vor, wie oft bist du vertreten, wie oft wirst du geliked, wie oft wirst du angeklickt, was weiß ich was alles. Und ihr glaubt gar nicht, vielleicht kennt ihr das, wie viele Menschen damit beschäftigt sind, nur sich selber zu suchen online. Das ist Wahnsinn. Und das ist Gift für jede zwischenmenschliche Beziehung, wenn man sich nur noch um sich selber dreht. Da gibt es ja dieses super schlaue Zitat, ja, wenn jeder an sich selbst denkt, ist auch an jeden gedacht. Aber lebt es mal in der Familie. Lebt es mal in der Klasse. Sag mal, hey, heute denkt mal nur jeder an sich. Und dann schaut mal, wie lange das gut geht. Wenn sich jeder nur noch um sich selber dreht, gibt es kein Zusammen mehr. Deswegen funktioniert Familie auch so schwer in unserer Welt. Während es früher normal war, dass man so seine Nachbarn gekannt hat und mit denen mal geredet hat und auch mal tiefere Gespräche geführt hat, wird es heute immer mehr, selbst im ländlichen Bereich, dass du die Nachbarn kaum noch kennst. Wir wohnen in einer Wohnsiedlung, da wohnen überwiegend alte Leute. Und mit den alten Leuten, da kommst du relativ leicht ins Gespräch. Wir haben ja 5 Kinder, da ist immer was los. Die stehen da manchmal am Zaun und schauen unseren Kindern beim Spielen zu, weil es sonst so langweilig ist in der Siedlung. Aber da sind jetzt ein paar neue Häuser reingebaut worden. Also von jüngeren Leuten. Und die leben total anonym. Also die grüßen dich im besten Fall, wenn du sie grüßt. Aber wenn du versuchst, mit denen ins Gespräch zu kommen, die haben da null Interesse dran. Meine Eltern wohnen auch in so einer ländlichen Siedlung da, in so einem Kaff. Und die haben neue Nachbarn gehabt, mit denen sie sehr gut ausgekommen sind. Die sind dann weggezogen. Und dann ist ein junges Ehepaar reingezogen. Und mein Vater hat mir neulich erzählt, das hat jetzt 3 Jahre gedauert, bis er das erste Mal mit dem ein richtiges Gespräch hatte, so am Gartenzaun. Also die arbeiten manchmal direkt nebeneinander, schweigend in ihren Gärten und keiner redet was mit dem anderen. Die wollen einfach anonym sein, immer mehr Leute. Total interessant, überall präsent, online, aber wenn es um richtige Beziehungen geht, geht nichts mehr. Wenn Menschen so für eine Weile leben, dann verkrüppeln sie sich selber. Und das sieht man in unserer Gesellschaft immer mehr. Denn diese ganzen persönlichen Beziehungen, die immer Höhen und Tiefen haben, die schwierig sind, die oft hart sind, die geben unserem Leben Tiefgang. Wahres Glück ist zu finden in guten Beziehungen. Und alles, was die virtuelle Welt uns anbietet, das kann das niemals ersetzen. Kurzfristiges Glück, aber nicht dieses tiefe Glück, das wahre Beziehungen uns schenken können. Das ist mal das Erste, wenn sich jeder nur noch um sich selber dreht. Das funktioniert einfach nicht längerfristig. Das Zweite ist, was es mit sich bringt, wenn ein Mensch die Waage nur auf hier und jetzt belastet hat, alles wird zum Stress im Leben. Ich habe neulich eine Reportage gelesen oder gehört, als ich durch Österreich gefahren bin von so ein paar Wissenschaftlern und Psychologen. Es waren keine Christen und die haben gesagt, der Grund, warum heute jeder alles als Stress empfindet, hat überwiegend mit den Fakten zu tun, dass wir die Ewigkeit aus unserem Alltag verdrängt haben. Ist total interessant, das sagen Wissenschaftler, die nichts mit Jesus am Hut haben. Haus und Garten werden zum Beispiel zum Stress, muss ja alles perfekt sein. Musst du mal schauen. Wir haben da vor ein paar Jahren so Teenager-Evangelisationen durchgeführt und da haben wir immer versucht, Senioren zu finden, haben wir die genannt. Das sind praktisch ältere Leute, die dann für so jugendliche Teams im Einsatz kochen bei den Jugendevangelisationen. Und weißt du was, die meisten konnten nicht kommen, weil die haben sich um ihren Garten kümmern müssen im Sommer. Hatten keine Zeit, das war ein Riesenstress für die. Oder der Beruf wird stressig, weil ich muss ja alles hier und jetzt erreichen. Ich muss jedes Level erreichen und ich muss jede Fortbildung machen und was weiß ich was alles. Das wird einem zumindest vermittelt, selbst wenn man das selber gar nicht so glaubt. Familie wird ja zum Stress. Musst du mal sehen, wie gestresst die meisten Familien sind mit ein oder zwei Kindern. Das ist phänomenal. Aber wenn man seinen Kindern alles bieten will, man will sie perfekt erziehen, immer perfekt kleiden, den perfekten Urlaub haben und was weiß ich was alles, ihnen alles ermöglichen, dann ist selbst ein Kind schon zu viel. Und das merkt man bei ganz vielen Menschen. Vor allem auch die jungen Leute, die haben ja ständig Stress. Gibt es jemanden unter euch, der heute keinen Stress hatte? Ja, super, in Rübgarten ist die Welt noch okay, gell? Zumindest für manche. Also ich finde es faszinierend, gerade mit den Jugendlichen, gell, wenn du mit denen so zu tun hast, die sind ja eigentlich immer im Stress. Und weißt du, was ich zu denen oft sage? Hey, wenn du jetzt schon gestresst bist, dann darfst du nie heiraten und darfst nie Kinder haben, weil dann wird es noch stressiger. Arbeiten darfst du auch nie. Kannst alles vergessen. Aber dieses, ich muss überall involviert sein, ich muss ständig präsent sein, das stresst uns Menschen. Hier und jetzt muss ich alles erleben, alles mitnehmen. Ich merke das immer mehr, dass selbst die Hobbys für Menschen zum Stress werden. Gerade wenn es um Sport geht. Die Hobbysportler, die sind gestresster als alle anderen. Das ist furchtbar manchmal. Und ich merke es auch bei vielen Leuten, Urlaub wird zum Stress. Weil du musst ja alles auskosten und alles ausnutzen. Und wenn du All-Inclusive gebucht hast, dann frisst du halt jeden Abend den Bauch voll, obwohl du eigentlich gar keinen Hunger mehr hast. Hauptsache, du hast es ausgenutzt. Hier und jetzt. Das ist irre. Und dann brauchst du erstmal Urlaub vom Urlaub, wenn du nach Hause kommst. Man will alles sehen, man will alles erreichen, man will alles haben. Und zwar hier und jetzt, in den paar Jahren, die man hier auf der Erde hat. Und es weiß halt keiner, wann es vorbei ist. Außerdem, das kommt noch dazu, tut man sich ja extrem schwer zu entscheiden. Weil wenn du tatsächliche Entscheidung triffst für eine Sache, dann könnte es ja sein, dass das andere besser gewesen wäre für dich. Und das sieht man vor allem unter jungen Leuten. Die sind so überfordert mit diesem Angebot von Möglichkeiten, dass sie sich gar nicht mehr entscheiden können. Man ist eigentlich getriebener, ohne dass einem jemand hinterherläuft. Es ist echt ein Phänomen in unserer Gesellschaft. Aber die Zeit ist halt immer gegen dich. Mit jedem Tag wirst du älter, das geht schon eurem Alter los, okay? Wirst hässlicher anhand von der Gesellschaft, schwächer und unbrauchbarer für unsere Gesellschaft. Das ist einfach so. Außerdem kommst du ja mit jedem Tag dem Tag näher, den du immer verdrängst aus deinen Gedanken, den Tod. Den musst du ja verdrängen, wenn du nur im Hier und Jetzt lebst. Das ist die zweite Sache. Das dritte ist, dass sich jeder Mensch nach Glück und nach Erfüllung sucht und sehnt im Leben, will er das ja auch alles hier und jetzt erleben. Wenn ein Mensch jetzt ohne Gott lebt, dann erwartet er automatisch von anderen, dass sie ihm das geben. Und weißt du was, das stresst wiederum die anderen. Musst mal schauen, wenn jemand sich verantwortlich fühlt für einen anderen, den glücklich zu machen, das siehst du in vielen Beziehungen, das ist katastrophal. Die machen sich beide kaputt. Und selbst der größte People-Pleaser, der merkt irgendwann mal, das ist völlig unmöglich, ich kann den anderen gar nicht zufriedenstellen. Und anstatt durch die Welt zu laufen und zu überlegen, hey, wem kann ich denn heute mal was Gutes tun? Geht ein Mensch, dessen komplettes Gewicht auf dem Hier und Jetzt ist, durch die Welt, und denkt drüber nach, hey, wer kann denn mir mal was Gutes tun heute? Wer erfüllt mir das, was ich heute brauche? Wer kann mich verstehen? Wer ist für mich da? Wer gibt mir das, wonach ich mich sehne heute, hier und jetzt? Und das Verrückteste ist ja, wir denken, das sei normal. Aber weißt du was, das ist nicht normal, das ist satanisch. Das ist genau das Gegenteil, wofür Gott uns Menschen eigentlich erschaffen hat. zum Segen zu werden für andere. Nicht ich will alles vom anderen. Das ist das, wie so ein Alltagsleben von so einer Person aussieht und immer mehr wird, deren Waage komplett auf dem Hier und Jetzt belastet ist. Aber dann gibt es ja jetzt die Leute, die sich Kinder Gottes nennen, und da gehöre ich auch immer wieder dazu, und die Waage irgendwie versuchen, so in Balance zu halten. Ja, schon Ewigkeit, schon Jesus, aber auch hier und jetzt. Und hier will ich ja auch alles haben. Und das Problem ist, das ist nichts Halbes und nicht Ganzes. Und ich würde sogar wagen zu behaupten, das ist frustrierender, als Gott gar nicht zu kennen. Denn wenn du Gott gar nicht kennst, dann lebst halt Vollgas hier und jetzt. Wenn du Jesus kennst, dann weißt du im Hinterkopf immer wieder, ja, eigentlich geht es um mehr als nur hier und jetzt alles. Aber du versuchst es immer wieder zu verdrängen. Und wir wissen ja schon irgendwie, ah ja, da kommt noch was nach dem Tod, aber unser Leben ist nicht danach ausgerichtet. Und so hinken wir oft auf beiden Seiten durch die Gegend. Wir sind frustriert über das Leben, wir haben keine Freude an Jesus. Und Nichtchristen können wir auch nichts vorschwärmen, wie toll das Leben ist mit Jesus, zumindest nicht überzeugend. Und wir können denen ja auch nicht erzählen, wie sehr wir uns auf den Himmel freuen. Weil wir tun es ja gar nicht, ist ja keine Realität in unserem Leben. Und wir können vielleicht theologisch richtige Dinge sagen, aber unser Herz sprudelt nicht davon über. Und weil Jesus weiß, dass das Leben zum Kotzen ist, gibt er uns in der Bibel immer wieder Hilfen, über die Realität nachzudenken. Und ich würde sogar behaupten, er lässt Dinge in unserem Leben passieren, die total unangenehm sind, und ich werde euch gleich ein bisschen darüber erzählen, um uns das wieder vor Augen zu führen, diese Realität. Ich lese euch da mal einen Vers vor im Psalm 39, oder zwei Verse. Sollen wir mal ein bisschen lüften? Ha? Ist ein bisschen warm, gell? Das hat der Spurgeon immer gesagt. Sauerstoff ist die rechte Hand vom Heiligen Geist. Also, Psalm 39. Und im Psalm 39, da sagt der David: Tue mir kund, Herr, mein Ende, und welches das Maß ist meiner Tage, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Und dann sagt er: Siehe, eine Handbreit hast du meine Tage gemacht und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Und dann kommt dieser ganz bekannte Ausspruch, der immer wieder in den Psalmen vorkommt: Nur ein Hauch ist jeder Mensch vor dir, wie fest er auch stehe im Leben. Und für mich hat dieser Vers so an Bedeutung bekommen seit dem Jahr 2012. Weil da ist der Mann gestorben, der mein bester Freund war. Und dieser Mann, mit dem bin ich da oft morgens auf den Berg hochgegangen. Wir haben da zusammen als Skilehrer in Schladming gearbeitet. Und dann sind wir oben gestanden auf dem Berg. Und der hat immer wie so ein kleiner Junge, hat der mal, wenn es so richtig kalt war, einfach mal so rausgehaucht. Und hat gesagt: Schau, so ist unser Leben. Es ist ein Hauch und dann ist er wieder weg. Und dann ist er ein paar Jahre später, nachdem er das erste Mal so mitgemacht hat und ich das miterlebt habe, ist er in einer Lawine gestorben. Und da habe ich gedacht, genau so ist es. Wir wollen das immer verdrängen, das Leben ist ein Hauch. Aber keiner von uns weiß, ob er morgen noch lebt, ob er morgen noch aufwacht. Ich habe das gerade erlebt letzte Woche. Ich habe einen Freund, der ist Engländer und der ist nach Österreich gezogen vor ein paar Jahren. Und der hat so seinen Traum erfüllt. Der war noch relativ jung, so Anfang 40 war er damals, als er nach Österreich gezogen ist, und er hat gesagt, jetzt will er einfach nur noch Sport machen und Outdoor-Aktivitäten machen. Der war im Militär, ist da früh berentet worden und hat sich dann da lockeres Leben machen wollen. Und wir haben oft über Jesus geredet und immer wieder habe ich gesagt, ja, du weißt ja nie, wann du stirbst. Das ist so wichtig, sich Gedanken drüber zu machen. Und er hat immer gesagt, ich mache mir Gedanken drüber, wenn ich alt werde. Und dann ist vor kurzem ein Hirntumor diagnostiziert worden und ein paar Wochen später war er schon tot. Hätte keiner gedacht. Voll in der Blüte seines Lebens, extrem fit, gesund gelebt, alles. Und dann kommt ja oft die Frage von uns Christen, und warum lässt Gott sowas zu? Und da gibt es viele schlaue Antworten drauf, aber letztendlich weiß man es nicht. Man muss es einfach stehen lassen. Es passieren Dinge, Gott lässt Dinge zu, die können wir Menschen nicht erklären und nicht verstehen. Das Leben hier auf der Erde, das ist zerbrechlich. Das ist das, was mir Gott dadurch immer wieder bewusst macht. Und ganz egal, wie fest ich meine zu stehen im Leben, das kann morgen schon vorbei sein. Und um uns zu retten davor, ein Christenleben zu führen, das eben so lau ist, benutzt Gott in seiner unendlichen Gnade und Liebe immer wieder schwere Lebensumstände, um uns aus diesem Trott herauszuretten. Das hört sich vielleicht verrückt an, aber ich habe mir lange Gedanken gemacht, ob ich das sagen kann. Aber ich würde sagen, das ist es. Wir rennen oft in unserem Hamsterrad, auch in unserem christlichen Hamsterrad, und merken gar nicht dabei, dass es kein Fortbewegungsmittel ist. Und außer wenn wirklich mal ein Schlag kommt gegen dieses Hamsterrad und wir rausfallen, wann halten wir denn mal inne und denken mal wirklich nach über unser Leben? Also ich kann nur über mein Leben sprechen und ich weiß, diese ganzen Todesfälle, die ich in den letzten Jahren so durchlebt habe, die haben mir vieles wieder ganz neu vor Augen geführt. Zum Beispiel diese Sehnsucht danach, dass Jesus wiederkommt. Oder das Verlangen nach dem Himmel. Oder einfach das Bewusstsein, wie wichtig es ist, mein Leben hier zu nutzen, um Menschen diese geniale Botschaft von Jesus weiterzusagen. Dann gibt es ja noch den dritten Menschen. Den Mensch, der seine Waage belastet hat auf Ewigkeit. Das ganze Gewicht ist auf Ewigkeit. Nämlich so, dass man innere Vorfreude hat, ja, Jesus kommt wieder und das Beste kommt erst noch im Leben. Und je länger ich lebe mit Jesus, desto mehr denke ich, das ist ein absolutes Wunder, wenn man darüber Freude hat. Und das ist was, wo man Gott darum bitten muss, weil das nicht natürlich ist, dass so Freude, Vorfreude auf das, was noch kommt, entsteht. Und was auch geschehen muss, wir müssen erstmal anfangen zu verstehen, wer wir überhaupt sind in Jesus. Ich will euch da mal einen Vers vorlesen, in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 18. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 18. Und da schreibt der Paulus was über die Wiederkunft Jesu. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 18. Da steht nämlich drin, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in die Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und dann steht noch drin zum Schluss, Vers 18, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Also das heißt, egal ob man dann gestorben ist oder ob man noch lebt, wenn man in Christus ist, dann wird man mit Gott, mit Jesus in den Himmel entrückt, in die Ewigkeit. Und jetzt will ich dich einfach mal fragen, wann wurdest du das letzte Mal von einem anderen Christen mit dieser Tatsache ermutigt? Wann hat dir das letzte Mal einer zugesprochen? Hey, weißt was? Jesus kommt wieder und wir zwei, wir sind dabei. Könnt ihr euch daran erinnern, wann das letzte Mal war? Ja? Im August. Schau, das ist schon ganz schön lange her. Und du weißt es noch, weil es so was Besonderes wahrscheinlich war, oder? Weil es so selten ist, sowas. Mal eine andere Frage. Wer von euch hat denn in den letzten paar Monaten jemand anderen ermutigt mit dieser Wahrheit? Du? Super, finde ich gut. Noch jemand? Okay. Ah, das ist gut, weil das soll man ja tun, das steht ja da drin. Ermuntert nun einander mit diesen Worten. Wir müssen uns da Mut zusprechen, immer wieder daran erinnern. Im Philipper Kapitel 3, Vers 20, da stehen nochmal ein paar ganz interessante Verse in Bezug auf Leben hier und Ewigkeit. Da schreibt nämlich der Paulus von unserem Bürgerrecht im Himmel. Und er schreibt dann Philipper Kapitel 3, Vers 20 und 21. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich selbst zu unterwerfen. Also Jesus sagt, jedes Kind Gottes ist eigentlich Himmelsbürger. Hast du schon mal in einem anderen Land gewohnt und warst nicht Staatsbürger dort? Bei dir weiß ich es jetzt, oder? Du bist kein deutscher Staatsbürger, Hanna? Okay, Hanna ist von England nach Deutschland gekommen und ist kein deutscher Staatsbürger. Gibt es sonst noch jemand? Ja? Okay, hast auch keine Staatsbürgerschaft gehabt? Und sonst bleiben die Schwaben halt im Schwabenland, gell? Ist eh klar. Aber ich habe diese Verse immer so überlesen und für mich haben die nie große Bedeutung gehabt. Bis ich ein paar Jahre in Amerika gelebt habe. Meine Frau ist Amerikanerin und ich hatte zwar ein Green Card, also ich durfte dort leben und arbeiten und Geld verdienen und alles Mögliche, aber ich war immer noch deutscher Staatsbürger. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich musste mich da an die Gesetze halten, ich musste mich da drüben an die Steuersachen halten und das Schlimmste war, ich musste mich an die amerikanischen Geschwindigkeitsbegrenzungen halten als Deutscher. Und obwohl die Zeit total gut war und wertvoll war und wunderschön war, habe ich mich trotzdem immer wieder darauf gefreut, zurückzukommen nach Deutschland. Und das Leben dort und die Beziehung mit den Menschen dort, die habe ich total geschätzt und genossen. Auf der anderen Seite haben sie mir beinahe täglich vor Augen geführt, ich bin einfach kein Ami, ich bin halt ein Deutscher. Und genau das ist das, was der Paulus hier beschreibt. Der sagt, wir leben in dieser Welt hier und wir sollen die Gesetze halten, wir sollen den Folge leisten, was die Politiker sagen, wenn es nicht direkt Gottes Wort widerspricht und so weiter. Aber wir, unser Bürgerrecht, unsere Staatsbürgerschaft, die ist schon im Himmel. Und Jesus ist die Eintrittskarte in diesen Himmel. Ob ich es wollte oder nicht damals, das war ganz interessant in Amerika, wir haben ja in Tennessee gelebt und egal was ich gemacht habe, die Leute haben mich angeschaut und haben immer gesagt, ah, so sind die Deutschen. Bei allem, was ich gemacht habe oder nicht gemacht habe. Und das hat mich manchmal ganz schön gestresst. Weil ich gemerkt habe, eigentlich bin ich nicht typisch deutsch in manchen Sachen. Und trotzdem, alles, was ich gemacht habe, haben sie damit verbunden, ah, so sind die Deutschen. Jetzt ist ja jedes Kind automatisch himmlischer Staatsbürger. Und der Grund, warum Gott dich und mich immer noch hier auf der Erde hat, ist nur ein einziger. Dein Leben soll den Menschen einen Vorgeschmack geben auf den Himmel. Wir als Kinder Gottes sollen nicht versuchen, den Himmel hier auf Erden zu schaffen. Sondern der Grund, warum wir hier sind, wir sollen den Staatsbürgern dieser Welt einen Vorgeschmack geben auf das, was noch kommt. Damit sie hoffentlich so einen Hunger drauf kriegen auf das, was noch kommt. Damit sie sich auf Jesus einlassen und auch Teil werden vom Reich Gottes. Und außerdem sagt ja der Paulus noch hier, und das finde ich total cool, wenn Jesus wiederkommt, hey, da kriegst du einen neuen Körper. Ja, je jünger man ist, desto mehr macht man sich, oder desto weniger macht man sich darüber Gedanken. Aber mit zunehmendem Alter merkst du, der Körper, der geht ganz schön kaputt, so über die Jahre. Und ich kann mich noch daran erinnern, mit 17 Jahren musste ich aufhören. Ich habe damals Zehnkampf gemacht, Leichtathletik. Musste ich aufhören mit dem Leichtathletik, weil ich einen Gleitwirbel hatte. Und seitdem habe ich mehr oder weniger starke Rückenprobleme, außer wenn ich meine Rückenübungen mache. Aber wenn ich das mal vernachlässige, so nach ein, zwei Wochen, da fährt es mir manchmal so in den Rücken rein, dass ich mich kaum noch bücken kann. Und für mich ist es die beste Botschaft überhaupt. Weißt du was? Wenn Jesus mal wiederkommt, hey, ich kriege einen neuen Körper und keine Ahnung, wie der genau aussieht, aber ich weiß eins, der hält ewig. Der geht nicht mehr kaputt. Das ist Wahnsinn. Da können wir uns drauf freuen. Ich will euch zum Abschluss noch einen Vers lesen aus dem Hebräerbrief. Da schreibt nämlich der Autor vom Hebräerbrief auch noch was über den Abraham. Das ist ja dieses ganz bekannte Glaubenskapitel. Und dann können wir über den Abraham lesen in Hebräer Kapitel 11, Vers 10. Da steht drin, über den Abraham, denn er, der Abraham, erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das sagt dir jetzt vielleicht gar nicht viel, aber er redet über die Stadt, die einzige Stadt, deren Baumeister Gott selber ist, nicht wir Menschen sind. Das ist die einzige Stadt, die ganz anders ist als jede Stadt hier auf der Erde. Weißt du was, selbst Stuttgart wird eines Tages vergehen. Kann man nicht glauben als Schwabe, aber so ist es tatsächlich. Aber diese Stadt, die wird niemals mehr vergehen. Und es ist die Stadt, die einzige Stadt, in der es mal keine Slums mehr gibt. In der es mal keine zerbrochenen Beziehungen mehr gibt. In der es mal keine kaputten Familien mehr gibt. In der es keine verletzten Menschen mehr gibt. In der es keine geschändeten Kinder mehr gibt. In der es keine Singles mehr gibt, die schier daran zerbrechen, Single zu sein. Oder in der es keine Ehepaare mehr gibt, die unglücklich sind in ihrer Beziehung. Es ist die eine Stadt, in der es keine Ungerechtigkeit mehr gibt, kein Leid mehr gibt, kein Elend mehr gibt, keine sozialen Ungerechtigkeiten mehr, kein Human Trafficking mehr, nichts mehr. Es wird kein böses Wort mehr geben und es wird kein Burnout mehr geben. Außer Freudentränen gibt es da keine Tränen mehr und selbst die Tränen wischt Jesus ab. Es ist die eine Stadt, in der du einmal ankommst und dann für immer zu Hause bist. Und weißt du was? Jeder Mensch sehnt sich nach so einer Stadt. Wir Menschen versuchen uns diese Stadt hier auf Erden zu schaffen und sind frustriert darüber, weil es nicht funktioniert. Das ist die Ewigkeit. Und als Christ will Gott uns Menschen helfen, im Lichte der Ewigkeit nicht mehr uns selber so wichtig zu nehmen, aber dafür jeden Moment auf dieser Erde als wichtig anzusehen. Und wenn dir heute nichts gemerkt hast, völlig okay, aber merk dir diesen Einsatz. Gott will uns im Lichte der Ewigkeit helfen, uns selber nicht mehr allzu wichtig zu nehmen. Aber trotzdem jeden Moment, den wir hier auf der Erde leben, als absolut wichtig und wertvoll anzusehen. Und wenn du Kind Gottes bist, dann hat Gott einen Auftrag für dich hier auf dieser Welt. Die Frage, die Gott dir heute Abend stellt, ist ganz einfach: Hey, wie ist deine Waage belastet? Wenn du dein Leben ausbreitest vor Gott, was würdest du sagen? Wie ist die Gewichtung auf deiner Waage? Ich bete noch zum Abschluss. Himmlischer Vater, ich danke dir einfach dafür, dass du ein ewiger Gott bist. Und Vater, dieses Konzept von Ewigkeit, mit dem können wir so wenig anfangen in unserer Gesellschaft. Man wird kaum noch daran erinnert irgendwo. Und ich danke dir dafür, dass du so viel darüber sprichst in deinem Wort. Ich danke dir auch dafür, himmlischer Vater, dass wir uns keinen Stress machen müssen, weil wir wissen dürfen, das Beste kommt noch. Dass es okay ist, manche Dinge nicht zu haben, nicht zu erleben, nicht zu sehen, nicht zu verdienen, nicht zu erreichen im Leben, weil wir wissen dürfen, das Beste kommt noch. Und Vater, ich bete einfach darum, dass du uns die Realität der Ewigkeit wieder vor Augen führst. Dass wir anfangen, uns gegenseitig damit zu ermutigen, mit diesen Worten, dass du wiederkommst und dass wir dann für immer und ewig bei dir sein werden, ohne Ablenkung, ohne einen Körper, der kaputt geht, sondern mit einem neuen Leib, in deiner Herrlichkeit und Gegenwart. Und ich will einfach beten, Herr Jesus, dass dieser Hunger und diese Sehnsucht danach wächst, damit wir anfangen zu lernen, auch als Christen, uns selber nicht mehr allzu wichtig zu nehmen, aber jeden Moment, den wir hier auf der Erde noch zur Verfügung haben, als wichtig und wertvoll und gewollt von dir ansehen. In Jesu Namen. Amen.